Interessanterweise wird hier die unternehmerische Gestaltungsfreiheit, also das, was ich tun kann als Unternehmer, egal ob ich Familienunternehmen oder börsennotiert bin, die wird ja gar nicht eingeschränkt. Also viele Stellschrauben in dem System, die kann ich bedienen. Es wird quasi nur viel sichtbarer, welche Entscheidungen ich getroffen habe.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute zu einer Sonderfolge mit Dr. Alexander Insam zum Thema, ihr werdet euch alle freuen, es ist ein Thema, was gar keiner von uns im Moment ganz viel hört, Entgelttransparenzgesetz. Aber bevor wir reintauchen, lieber Alexander, wie schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Anjali. Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein.
So, wir dachten, wir machen mal wieder einen Service-Podcast und reden in einer Sonderfolge über dieses leidige Thema Entgelttransparenzgesetz, um es vielleicht gar nicht so leidig am Ende zu machen. Ich bin gespannt, wo wir enden, aber magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für alle die, die dich nicht kennen?
Sehr gerne, Anjali. Alexander Insam, ich bin Partner bei Görg im Frankfurter Büro, bin Arbeitsrechtler seit inzwischen mehr als 20 Jahren und bin Vergütungs- und Governance-Experte. Das ist der Schwerpunkt meiner Tätigkeit.
Ich hatte dich ja angeschrieben, weil ich fand, dass du in meinem LinkedIn-Feed einer der wenigen Leute waren, die das Thema Vergütung, ich möchte sagen, realistisch beurteilt haben. Also weil ich habe ganz oft das Gefühl, gerade bei so Entgelttransparenzgesetz, Arbeitszeiterfassung, also bei diesen großen Blöcken, dass wir eigentlich nur zwei Stimmen haben. Die einen, die sagen, es wird die Wirtschaft töten, alle Arbeitsplätze sind weg. Und denen, die das so kompliziert machen, dass du wirklich denkst, es wird die Wirtschaft töten. Wie bist du denn zur Vergütung gekommen? Also wäre jetzt nicht mein erstes Thema, wenn ich an Arbeitsrecht denke.
Also vielen Dank erstmal, ist natürlich schön, so in den Tag zu starten. Ja, die Vergütung ist vielleicht vom Arbeitsrecht gar nicht so weit weg, ne? Weil die Hauptleistungspflichten im Arbeitsverhältnis sind ja, jemand arbeitet und bekommt dafür ein Arbeitsentgelt, also Lohn, also Geld, also Vergütung, ne? So, das heißt, ich denke auch, die meisten Arbeitsverhältnisse sind so ausgerichtet, dass man arbeitet, um Geld zu verdienen, wenn man gleichzeitig noch sich selbst verwirklichen kann oder den berühmten Purpose schafft, umso besser. Ja, aber es ist erstmal eine Hauptleistungspflicht im Arbeitsverhältnis. So, das heißt, jeder Arbeitsrechtler hat zwangsläufig mit Vergütungsfragen schon im Arbeitsvertrag in der Regelung zu tun. Das Thema Entgelttransparenz ist ein besonderes Thema, weil eigentlich ist es so, dass ich zwar mein eigenes Gehalt kenne, aber nicht das Gehalt meiner Kollegen. Und gerade in Deutschland kulturell, über Geld spricht man nicht. Unterhalte ich mich beim Mittagessen über Fußball oder über das Wochenende, über Skifahren aktuell vielleicht noch so, aber nicht über Geld. Da ist auch, glaube ich, der Auslöser dieser Emotion oder dieser zwei Positionen, die du am Anfang beschrieben hast. Wir haben einen Gesetzgeber in der EU, der sagt, Transparenz ist gut. Das hat er zum Beispiel auch beim Thema Whistleblowing schon gesagt und sagt, Transparenz ist gut. Und das sagt er jetzt auch beim Thema Geld. Der Gesetzgeber sagt also, es ist gut, wenn über Geld gesprochen wird, wenn dein Kollege, deine Kollegin dir erzählt, wie viel sie verdienen, gerne auch beim Mittagessen, und du dann überlegen kannst, okay, bin ich eigentlich richtig vergütet? Und der Gesetzgeber sagt, das ist auch nicht irgendwie petzen oder prahlen oder irgendwie ganz schlecht, sondern sagt, nee, das ist ja ein gesundes Regulativ, weil wenn Transparenz herrscht, dann herrscht auch Fairness. Das ist erstmal eine positive Grundannahme. Und dann können die Leute das vergleichen. Und wir kennen das ja auch so aus den nordischen Ländern. In Schweden ist es ja im Prinzip ganz üblich, dass die Gehaltszettel auch am schwarzen Brett hängen. Ne? So, und diesen sehr freigeistigen Gedanken greift man auf. Wir kommen vielleicht dann gleich zu den zarten Umsetzungshindernissen in der Bürokratie. Aber der Grundgedanke, dass jeder das Gehalt des anderen kennt und dann beurteilen kann, ob er fair bezahlt wird und Männer und Frauen das Gleiche verdienen sollen, dem Grunde nach, wenn sie die gleiche Arbeit machen. Dieser Grundgedanke ist übrigens nicht neu, der findet sich in unserem Grundgesetz und der findet sich auch schon in europäischen Verträgen. Die Art und Weise, wie man das umsetzen möchte, über die werden wir ja heute sehr intensiv sprechen, die sorgt dann für die Emotionen. Ich glaube, der Grundgedanke ist noch relativ nachvollziehbar.
Da war ganz, ganz viel drin. Ich würde gerne mal ganz vorne anfangen, weil du hast einen Satz gesagt, den ich als HRlerin nicht oft genug höre. Und zwar nochmal diese arbeitsvertragliche Pflicht des Zahlens. Und ich finde, das ist schon mal was, was wir alle hören sollten, weil ich erlebe ganz oft, dass HR ganz viel macht, außer das Payroll. Also außer diese Compensation, sage ich mal. Nicht das Abrechnen, sondern die Compensation. Und es ist ja ganz oft beim Thema Arbeiten dieses Thema, warum ist es so transaktional, arbeite doch die 50 Stunden, du lernst doch hier so viel, ich habe dir doch eine Schulung gegeben. Und ich habe da immer ein Störgefühl mit, wenn wir jetzt nicht gerade von einem sehr, sehr gut bezahlten Job reden, ne? Dass ich da sage, ja komm, ich verdiene so viel, ich mache da den Samstagabend. Sondern ich finde es manchmal ganz unangenehm, dass es in diese Richtung geht, Leute verdienen im unteren Segment und der Arbeitgeber sagt, ja, aber arbeite doch mal mehr als die 40 Stunden, die wir ausgemacht haben und du lernst ja hier so viel. Auch deswegen mag ich das Entgelttransparenzgesetz, weil es da mal wieder die Perspektive so reinholt. Wir haben hier den Deal, ich arbeite 40 Stunden und du zahlst mir x Euro. Und warum sollte nur ich das ändern?
Jetzt bringen wir ein weiteres Element in die Gleichung, nämlich die Arbeitszeit. Das ändert diesen Grundsatz, ich arbeite gegen Geld und Arbeit ist ein Austausch, ne, meiner Tätigkeit gegen das Geld, das ich bekomme, was ich, glaube ich, überall einfach nachvollziehen kann. Und die klassische Methode, wir kennen eigentlich zwei, ist die Akkord- und die Zeitarbeit. Bei der Akkordarbeit, die ist heute weitgehend verschwunden, habe ich früher tatsächlich nach Stückmenge bezahlt. Ich fertige etwas. Ich habe das übrigens noch als kleiner Junge kennengelernt. Ich habe nämlich Prospekte ausgetragen. Und beim Prospekte austragen war es so, dass ich nicht danach bezahlt wurde, wie lange ich auf meinem Fahrrad saß oder zu Fuß diese Zeitung in die Briefkästen gestopft habe, sondern danach, wie viele Prospekte ich da eingelegt habe.
Du meinst, in den Mülleimer um die Ecke geworfen hast?
Nein, ich habe das natürlich sehr verantwortungsvoll in den Briefkasten in meiner Straße geworfen. Viele Menschen haben es dann unmittelbar entsorgt, anstatt die Werbung zu lesen. Aber es war eben damals ein ganz gängiges Mittel, eben Werbung zu verteilen. Und da ist man nach Stückzahlen bezahlt worden. In den meisten Berufen wird man nach Arbeitszeit bezahlt. Und dann entsteht der von dir eben beschriebene Konflikt, dass ich sage, okay, ich habe eine vereinbarte Arbeitszeit, das sind jetzt vielleicht 38 oder 40 Stunden. Und was passiert denn mit Mehrarbeit? Was passiert mit Überstunden? Und ist das Arbeit oder ist das dann Ausbildung? Ist das Fortbildung? Und dann kommen wir in weiterführende Fragen, sag ich mal. Und es würde dich jetzt kaum wundern, dass ich das als Anwalt und fairerweise muss ich sagen, ich bin auch weit überwiegend auf der Arbeitgeberseite tätig. Ich sehe das natürlich insofern differenziert, weil es meiner Meinung nach darauf ankommt, über welche Art von Beruf reden wir und wie groß ist das Grundpaket. Es ist ja was ganz anderes an jemanden, der 100.000 Euro verdient als Grundgehalt, die Anforderung zu stellen, sozusagen sitz bitte nicht mit der Stoppuhr da, als wenn ich im Mindestlohn bin. Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich.
100% und darüber wollen wir ja gar nicht reden. Wir haben viel über das Thema Compensation als strategisches Mittel geredet in der zweiten Staffel. Das, was du danach gesagt hast, dass die EU Transparenz gut findet und in Schweden gibt es ja immer diese Geschichte, ne, dass man die Gehälter sehen kann. Aber wir leben ja in einem Land, in dem ich schon gearbeitet habe im HR, wo noch völlig unreflektiert der Satz stand, über Gehalt ist nicht zu sprechen, außer mit der Ehefrau und dem Finanzamt. Ich erinnere mich an BASF-Verträge von denen damals noch. Das ist natürlich ein Riesensprung. Also es ist natürlich ein Riesensprung von, es ist dir arbeitsvertraglich untersagt, dein Gehalt mit jemandem zu teilen, zu, ich habe einen Transparenzanspruch.
Und das ist ein sehr, sehr guter erster Praxispunkt, weil das bekannt ist, dass auch der EU bekannt ist, dass es diese Regelung übrigens nicht nur in Deutschland gibt. Wir sind ja im europäischen Umfeld, also andere Länder haben das auch. Die Verschwiegenheitsklauseln, ne? Und die sind eben zukünftig verboten. Also es ist mir als Arbeitgeber nicht mehr erlaubt, in einen Arbeitsvertrag zu schreiben, über dein Gehalt sprichst du nicht. Wir warten ja immer noch in Deutschland auf das Umsetzungsgesetz. Das sollten wir vielleicht auch gleich am Anfang mal einordnen, ne? Wir haben ein Entgelttransparenzgesetz von 2017. Das war aber vor der Entgelttransparenzrichtlinie. Die gibt es seit 2023. Die Umsetzungsfrist läuft dieses Jahr ab im Juni. Und wir müssten, ist schon lange angekündigt, gab auch schon eine Expertenkommission zum neuen Entgelttransparenzgesetz. Die hat auch schon einen Bericht vorgelegt. Und wir warten eigentlich jeden Tag drauf. Erst war mal Januar angekündigt, dann Februar, jetzt ist es der März. Also in Q1 sollte eigentlich mal der Entwurf des neuen Entgelttransparenzgesetzes kommen. Eine Sache ist aber schon ganz klar, weil es auch sogenannte 1:1 Umsetzungspflichten gibt aus der Entgelttransparenzrichtlinie, sonst würde man gegen europäisches Recht verstoßen. Ich darf als Arbeitgeber künftig nicht mehr reinschreiben, dass man über das Gehalt nicht sprechen darf. Wir haben bereits eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus Oktober. Da sind jetzt auch vor kurzem die Urteilsgründe rausgekommen. Das ist die inzwischen schon berühmte Paarvergleichsentscheidung. Auf die werden wir sicherlich noch eingehen. Da hat das BAG auch klar gesagt, auch der Datenschutz hilft da dem Arbeitgeber nichts. Also wenn sich sozusagen ein Kollege einem anderen oder einer anderen anvertraut und sagt, ich verdiene übrigens 62.500, dann ist das eine Summe, die ich auch kennen darf und die ich auch verwenden darf. Ja? Also das ist wichtig, am Anfang gleich festzuhalten. Ich darf es nicht mehr verbieten. Der Gesetzgeber sorgt dafür, dass auch über Gehalt gesprochen werden darf.
Ich freue mich immer, wenn ich meiner Zeit voraus war. Für mich ist dieser Satz schon seit Jahren eine Red Flag. Wenn der im Arbeitsvertrag steht, weil ich finde, das sagt kulturell so viel aus. Wenn ich Angst davor habe, dass jemand über die Gehälter spricht, dann ist mein Rückschluss, die Gehälter sind so unfair, dass du das nicht begründen kannst. Weil ich im HR habe ja schon meine Karriere lang das Thema, dass alle in meinem Team sehen, was sie gegenseitig verdienen. Und ich ja sehr früh anfangen musste zu argumentieren, warum kriegt Operations Manager 1 das und 2 das. Und deswegen hält sich mein Mitleid auch für die Führungskräfte so ein bisschen in Grenzen, wenn die mir sagen, ja, aber der Betriebsfrieden. Wo ist denn da falsch abgebogen worden, wenn wir drüber reden oder wenn du die Payroll gemacht hast?
Ich kann das gut nachvollziehen und ich glaube, da ist in der Tat auch der HR und beziehungsweise der Personalbereich den anderen Bereichen etwas voraus, ne? Ich glaube, zwei Sachen sind noch wichtig in dem Kontext. Das eine ist, natürlich gehen wir dann auch davon aus und auch der EU-Gesetzgeber geht davon aus, dass wir immer relativ leicht beurteilen können, ob eine Tätigkeit gleich oder gleichwertig ist. Auch dieses Begriffspärchen ist gar nicht neu, das haben wir jetzt auch schon im Gesetz, das stand auch schon in den Verträgen. Aber wir wollen natürlich auch gerne Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Das ist so der erste Punkt, wo auch Führungskräfte sich manchmal schwer tun, das selber einzuordnen und auch rechtlich richtig oder auch dann personalpolitisch richtig einzuordnen. Machen zwei vielleicht jetzt mal zufällig die gleiche Tätigkeit oder ist der Arbeitsplatz und alle Tätigkeiten insgesamt vergleichbar? Nur weil man mal in einem Projekt arbeitet und das sieht irgendwie gleich aus, ist die Stellenbeschreibung, die ursprüngliche Job Description nicht immer gleich identisch oder auch als vergleichbar gedacht. Umgekehrt, damit ich das sinnvoll beurteilen kann, brauche ich natürlich ein System und muss mir auch als Arbeitgeber zumindest eine Meinung gebildet haben, wie viele verschiedene Jobprofile und Stellen möchte ich denn haben und sollen die gleiche oder eine unterschiedliche Wertigkeit haben. Da steckt ja auch eine unternehmerische Gestaltungsfreiheit drin. Die zweite Herausforderung, bevor wir darauf vielleicht näher eingehen, ist aber tatsächlich eine, die auch die Führungskräfte selbst betrifft. Gerade wenn man über Gehalt spricht, ist das eigentlich und wird in Zukunft noch mehr ein sehr objektives Gespräch. Es geht dann darum, zu vergleichen, Kriterien zu finden, abzugrenzen, rede ich über quasi den Stuhl im Regal als Stelle oder rede ich über Leistungsaspekte. Denn Bezahlung kann variieren, entweder wenn die Tätigkeit unterschiedlich ist oder wenn die Leistung unterschiedlich ist. Das muss ich aber sehr genau auseinanderhalten. Und Führungskräfte sind manchmal sehr gut darin, ihren Mitarbeitern die wollen denen ja auch eine emotionale Wärme bieten und im Prinzip, ja, vielleicht auch manche Wahrheiten auch nicht so klar aussprechen, in einem guten Vorsatz auch die Leute zu schützen oder sie nicht zu verlieren etc. Und das ist bei Gehalt schwierig. Bei Gehalt muss ich zum Beispiel auch ganz klar sagen, okay, ihr arbeitet zwar auf einer vergleichbaren Stelle, aber die Anjuli, lieber Alexander, die Anjuli ist einfach besser. Und die hat in den letzten drei Mitarbeitergesprächen hat die auch eine bessere Bewertung bekommen. Deswegen haben wir ihr leistungsbasiert 3-mal eine höhere Gehaltserhöhung gegeben als dir. Und da hast du es jetzt schwarz auf weiß, dass du einfach nicht so gut bist oder sie besser ist. Und das wäre rechtlich total richtig, das so zu tun und auch diese Dokumentation zu haben. Und gleichzeitig ist da natürlich auch eine Sorge in den Unternehmen, okay, wenn ich aber die Unterschiede dann so sichtbar mache und so begründe, was macht das mit dem Betriebsfrieden? Fühlt sich dann der Alexander wirklich besser, wenn er jetzt schwarz auf weiß hat, dass ich ihn also auch definitiv schlechter finde als Anjuli?
Also vielleicht nochmal, weil ich weiß gar nicht, ob wir es so gesagt haben, das Entgelttransparenzgesetz soll eine Vergleichbarkeit zwischen Gehältern und Unternehmen und Vergütungsstrukturen im Unternehmen machen auf Tätigkeit und Geschlecht. Und deswegen reden wir jetzt auch so viel über diese Tätigkeiten, falls es irgendwer noch nicht gehört hat. Also ich persönlich freue mich ja sehr darüber, weil das für mein individuelles Business gerade ganz toll ist. Weil was mache ich ganz, ganz viel mit all meinen Kunden? Genau diese Themen. Wie beurteilen wir Jobs? Welche Joblevel haben wir? Welche Stufen haben wir in diesen Jobleveln? Wie steigt man hoch? Wie steigt man runter? Und ich freue mich, weil ich das ganz viel schon in meinen Unternehmen immer als HR gemacht habe. Dass ich gesagt habe, wir brauchen vergleichbare Kriterien. Wir müssen gucken, was sind die Anforderungen an einen Senior? Was sind die Anforderungen über einen Teamlead? Und ja, vielleicht ist die konkrete Anforderung Senior HR anders als Senior Legal oder Senior Produktion. Aber dass wir eine gewisse Erwartungshaltung besprechen. Wann bist du ein Senior? Wie selbstständig führst du was aus und darauf dann auch reden kann, habe ich natürlich immer als gute Sache gesehen. Ich sehe, wie das, was du sagst, auch ein Punkt ist. Ich habe aber das Gefühl, dass es sehr arbeitgeberseitig gesehen. Also ich verstehe, dass das so sein kann. Ich aus arbeitnehmenden Sicht würde ganz oft sagen, immerhin ist es nicht mehr der Nasenfaktor. Also vielleicht ist es für einen Alexander jetzt unangenehmer, dass er weiß, dass die Anjuli besser ist. Und wie können wir ihm das sagen? Vielleicht müssen wir ihm das ja auch nur unter die Nase reiben, wenn er wirklich fragt. Aber ich habe es ganz oft gesehen, gerade wenn ich mir Gender Pay Gaps angeguckt habe, dass da irgendwie jetzt alle Frauen immer schlechter waren.
Vielleicht der Reihe nach. Ich bin sehr bei dir, dass eine Klarheit und auch im System, ne? Ich bin ein großer Fan davon, auch wenn ich mit meinen Mandanten spreche, zu sagen, das Thema ist deshalb so komplex. Jetzt gehen wir mal von diesen ganzen Berichtspflichten weg, sondern wir bleiben erstmal wirklich im Kern. Was möchtest du denn bezahlen? Weil in die Frage, wie möchtest du bezahlen und wie viel, gehört natürlich zum Beispiel rein, hast du dir mal Gedanken gemacht über Karrierewege, über dein Organigramm, über die Wertigkeit der Positionen, ja? Wie siehst du denn die Wertigkeit deiner ersten Führungsebene im Vergleich zur zweiten? Wie viele Führungsebenen brauchst du? Gibt es neben der Führungskarriere auch eine Fach-, Vertriebs- und Projektkarriere? Und dadurch wird dieses Thema natürlich auch so mächtig, ne? Weil ich dann umgekehrt sage, ah ja, okay, das müsste ich mir aber eigentlich alles mal überlegen. Auch so Verhältnisse, ne? Front Office, Back Office. Wir sind es zum Beispiel sehr gewohnt, um auch ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, zu den Vergütungsberatern, zu den dortigen Systemen, ja. Egal, ob es irgendwie jetzt Korn Ferry Haygrade sind, ob wir bei WTW sind oder bei Kienbaum, ja, oder Mercer. Da gibt es Systeme und eigentlich sind alle internationalen Systeme sehr output-fokussiert. Da wird immer geguckt, was kommt eigentlich bei rum? Also wer mir hilft, als Arbeitgeber Geld zu verdienen, klassischerweise der Vertrieb, der bekommt auch viel, so. Jetzt werde ich natürlich auch gezwungen, stärker zu hinterfragen, okay, aber Karrierechancen gibt es ja nicht nur im Vertrieb, die gibt es ja auch in den unterstützenden Einheiten. Ne, da gibt es vielleicht sogar öfter dann noch Fachkarrieren. Wir haben IT in den letzten Jahren, also das Spiegelbild zu, wenn wir momentan alle über KI mal reden, ist, ich brauche natürlich eine fähige IT-Abteilung. ich habe Cybersecurity, Sicherheitsrisiken, ne, so. Die Wertschätzung auch der IT hat sich ja fundamental in den letzten 10 Jahren geändert, ne. Und all das muss ich berücksichtigen. So, das heißt, ich brauche als Arbeitgeber erstmal eine gute Landkarte, wie ich denn vergüten möchte. Dann muss ich diese Landkarte, sonst kann ich sie rechtlich kaum nutzen, idealerweise auch verschriftlichen, egal ob ich das als Vergütungspolicy mache, ob ich, wenn ich einen Betriebsrat habe, eine Betriebsvereinbarung mache etc. Und dann muss ich sie natürlich aber auch erklären. Ich muss sie meinen Mitarbeitern erklären und ich muss sie auch meinen Führungskräften erklären. Ich habe vorhin mit den Führungskräften angefangen, weil die Führungskräfte, die haben durchaus momentan immer mehr Herausforderungen auf dem Tisch. Die kommen immer noch aus der Gemengelage mobiler Arbeit und Präsenzarbeit, was für die Führungskraft bedeutet, ich muss zum Beispiel überlegen, wie ich mit Teammeetings umgehe, wie ich mit einer Kommunikation anders umgehe als früher, wo ich einfach morgens um 10 Uhr sagen konnte, so jetzt kommt mal alle 10 Minuten in mein Büro und wir besprechen mal den Tag. Ja, also mehr Flexibilität bedeutet umgekehrt auch mehr Agilität, geforderte Agilität in der Organisation. So, und jetzt kommt eine Vergütungsdiskussion und auch ein Erklären eines Vergütungssystems und ein Verständnis dessen, was der Arbeitgeber will, wo man früher auch vielleicht eine Arbeitsteilung hatte. Wir sind in Deutschland immer noch das Land der Familienunternehmen, eigentlich als Stärke, weil Familienunternehmen heißt zum Beispiel auch lange Betriebszugehörigkeiten, keine Kündigung nach Quartalszahlen, also auch eine hohe Stabilität und Jobsicherheit. Da war es aber ganz üblich, dass viel von den Gedanken, die haben sich vielleicht der Geschäftsführer, der und auch jetzt dann bei Generationennachfolge die Geschäftsführerin, das haben sich die Führungsebene gemacht und die zweite Ebene hat das umgesetzt. Ja, so. Und das ist auch vielleicht gar nicht so groß. Und im Prinzip erwartet man da jetzt, dass jede Führungskraft sprachfähig ist und das auch dem Mitarbeiter erklären kann. Also das sind eben diese zusätzlichen Herausforderungen, die aus einer Transparenz entstehen, weil du dann vollkommen zu Recht sagst, Anjali, naja gut, aber dass ich das verstehe, hat doch auch einen Gedanken der Fairness. Ja, und dass ich es gut umsetze, heißt aber auch, viele müssen mitmachen. Das ist jetzt nicht nur ein Thema, das dann einen betrifft.
Ich habe mal das ganze Thema Compensation und Performance Management zusammengebracht. Wir waren aber nicht bei einer Transparenz, sondern wir haben im Grunde nur die Logik erklärt. Es gibt Gehaltsbänder und in deinem Junior läufst du zwischen diesen Werten und dann als Manager auf diesen und als Senior da. Und ich habe unheimlich viel Energie da reingesteckt. Ne? Für mich war das wirklich, ich habe das zu Ende durchdacht. Ich habe überlegt, das sind die Kriterien. Wir wollen Ownership von dem Senior. Senior Ownership bedeutet, Themen werden bis zu Ende durchdacht. Du sagst frühzeitig, wenn was schiefläuft. Was weiß ich denn? Ne? Und Alexander, dann habe ich das präsentiert. Ne? Oh, ich habe gedacht, niemand kann das schlecht finden. Why would you? Ja, womit habe ich nicht gerechnet? Alle BWL-Justuses fanden das schlecht, weil die ja auf einmal, unterstelle ich jetzt, nicht mehr handeln konnten, sondern auf einmal war das ja sehr messbar und dann war es jetzt eben nicht mehr, wir haben doch den Deal zusammen. Das war die eine Seite, die hatte ich sogar noch vorhergesehen. Aber ein weiteres Problem, und ich glaube, da willst du gerade drauf hinaus, dass, weil wir dem so viel Platz gegeben haben, auf einmal jeder eine Meinung dazu hatte. Also ich habe auf einmal diskutiert, ob Ownership jetzt wirklich so berechnet wird und das müsste doch anders und warum denn nicht das Kriterium und er wäre doch da und hier. Und wenn ich das mit sehr hierarchischen Unternehmen verglichen habe, da gab es nicht so viel Diskussion. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, wo wir auch ein bisschen Kapazität und Training einbauen müssen.
Ja, und wo wir auch, wir gehen mal auf die Begriffe Diskussion und Entscheidung und vielleicht auch Diskussion vor einer Entscheidung und nach einer Entscheidung ein. Ne? Interessanterweise wird hier die unternehmerische Gestaltungsfreiheit, also das, was ich tun kann als Unternehmer, egal ob ich Familienunternehmen oder börsennotiert bin, die wird ja gar nicht eingeschränkt. Also viele Stellschrauben in dem System, die kann ich bedienen. Es wird quasi nur viel sichtbarer, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Und das führt natürlich auch zur Entscheidungsfolgediskussion. Das führt vor einer Entscheidung zur Diskussion. Dann kann ich sagen, okay, ist gut, gutes Brainstorming, sagt mir mal alle eure Meinung und jetzt entscheide ich. Und dann erlebe ich aber gerade natürlich in der heutigen Zeit auch Diskussionen hinterher. Und damit muss ich umgehen. Denn da treffen einfach zwei Grundsätze aufeinander. Natürlich ist es so, dass Entscheidungen auch zu akzeptieren sind. Wenn ich Mitarbeiter bin und nicht Arbeitgeber, muss ich auch Entscheidungen des Arbeitgebers akzeptieren. Der hat auch ein Weisungsrecht. Der hat mehr Rechte als Unternehmer, weil er ist dafür verantwortlich, dass ich ja Arbeit habe. Das ist kein Gleichklang. Das wird oft verwechselt, ne? Also Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden nicht irgendwie gleichwertig oder gleichgestellt durch das Entgelttransparenzgesetz, sondern ich erfahre mehr, darf meine Meinung sagen, muss aber trotzdem noch die Entscheidung akzeptieren oder sagen, nö, gefällt mir hier nicht, ich kann ja auch selber kündigen und woanders hingehen. Das war bis vor, ich würde mal sagen, so anderthalb Jahren, war das ja tatsächlich auch eher die Bedrohung. Das heißt, viele Arbeitgeber hatten Angst aus einer Perspektive Retention heraus, ne, zu sagen, okay, wenn ich das alles so sichtbar mache, sind die Leute unzufrieden und gehen. Das hat sich jetzt gedreht. Auf einmal ist Jobsicherheit wieder ein hohes Gut und viele gehen vielleicht nicht, auch wenn sie unzufrieden sind, weil je nach Branche eben der Arbeitsmarkt auch teilweise wieder ein Arbeitgebermarkt geworden ist. Aber ich habe natürlich trotzdem die Diskussion und ich muss damit umgehen. Zwei Perspektiven, eine Folgerung. Ich finde es zeitgemäß und richtig, dass ich mich natürlich als Unternehmer auch diesen Fragen stelle und Antworten habe. Und ich glaube, so wie wir unsere Kommunikation verändern und wie der Zeitgeist eben vieles transparenter macht, komischerweise muss ich heute mit meinen jungen Anwälten auch viel mehr diskutieren, als ich das früher als Berufsanfänger mit meinem Chef gemacht habe.
Frechheit.
Ja, aber es hat ja Vor- und Nachteile, ne? Also wir erwarten eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit, eine stärkere Interaktion, mehr Agilität. Und die Kehrseite ist mehr Kommunikation und Investment. Und so ist es eben hier auch, ne? Ich muss einfach einen guten Weg finden, für mein Unternehmen damit umzugehen. Und ich muss vor allem, und davon gehe ich immer aus, wenn ich als Unternehmer eben Entscheidungen treffen möchte, dann kann ich das weiterhin tun. Woran ich nicht mehr vorbeikomme, ist diese Entscheidung auch transparent zu machen und auch gewisse Sachen zu dokumentieren. Da kann ich dann schimpfen auf die Brüsseler Bürokratie. Ich sage immer positiv, naja, du hast das eben auch schon mal so in einem Nebensatz gesagt, man belächelt ja manchmal dann vielleicht auch einiges als Nasenfaktor oder als Gutsherrenart oder so. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass viele Entscheidungen, wenn ich wirklich mit den Leuten rede, auch das sogenannte Bauchgefühl, wie wir zum Beispiel dann aus psychologischen Studien wissen, ist ja nichts anderes als das im Prinzip Fast Thinking von Kahneman. Also da sind halt Entscheidungsmechanismen einfach ein bisschen schneller geschaltet und in Entscheidungsroutinen greifen. Und wenn ich 20 Jahre lang meine Pappenheimer kenne, dann kann ich Leistung schon ganz gut beurteilen. Dann mache ich vielleicht die Kriterien nicht so sichtbar und dokumentiere das nicht anständig. Aber komischerweise haben ja in vielen Familienunternehmen, die laufen ja ganz gut und störungsfrei über die Jahre. Von daher würde ich nicht sagen, da ist jetzt alles schlecht und das ändert sich jetzt alles. Bestimmt kann ich die ein oder andere Einzelfallentscheidung auch mal jetzt hinterfragen mit einem objektiveren Kriterienset. Und ansonsten ist es einfach eine Umstellung. Ich muss mich dran gewöhnen, Entscheidungsvorgänge sichtbar zu machen.
Da wollte ich gerade hin. Ich würde jetzt auch vorschlagen, wir kommen mal in das sehr Konkrete. Aber ich glaube, du hast total recht. Das wird jetzt kommen. Und ich will gar nicht hinterfragen, dass es Unternehmen gibt, wo der Bauchfaktor das ist, wonach bewertet wird und das auch okay ist, weil du deine Pappenheimer kennst. Ich glaube aber, es gibt durchaus Unternehmen, wo es wichtig ist, dass wir anfangen, das mehr zu machen. Also im Grunde würde ich sagen, die es eh schon nicht unfair und willkürlich machen, haben vielleicht jetzt ein bisschen mehr Arbeit, das zu kommunizieren, aber müssten ja okay damit sein. Aber ich glaube, dass es ganz oft wie im Arbeitsrecht mit Veränderungen ist, es hilft der HR ja auch, ihren Standpunkt zu machen. Also in der Sekunde, wo wir sagen, du darfst nicht mehr als 8 Stunden arbeiten, habe ich ja als HR auch eine letzte Instanz, dass ich sage, hey, das ist gesetzlich nicht okay. Also mir hat es ganz oft Rückenwind gegeben, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, es schadet nie, sich mit seiner Compensation-Strategie zu befassen in der langen Sicht. Und dass man das machen muss, haben wir ja jetzt irgendwie besprochen. Aber es wird ja jetzt nicht passieren, dass morgen jemand sagen kann, hey Alexander, ich möchte jetzt bitte alle Gehälter in deinem Unternehmen sehen und erklär mir mal, wie die funktionieren. Also es hängt jetzt alles hinterm Drucker, alle Gehälter, HR ist komplett aus der Verschwiegenheit raus.
Ja, auch da absolut. Ich muss hier jetzt die Panikmache ein bisschen rational betrachten, ne? So, Es gibt erstmal drei verschiedene Situationen, die geregelt werden. Die eine Situation ist, was wir jetzt im BAG-Urteil mit dem Paarvergleich hatten, tatsächlich das sogenannte Equal Pay Claim. Also ich sage, ich werde hier ungerecht vergütet und ich möchte mehr Geld. Das ist die erste Situation. Die zweite Situation ist das individuelle Auskunftsrecht. Ich sage, ich möchte jetzt erstmal verstehen, welche Vergütungsbestandteile bekomme ich eigentlich, warum? Und erkläre mir mal die Zusammensetzung meines Gehalts, der sogenannte individuelle Auskunftsanspruch.
Aber Alexander, darf ich da mal reinspringen? Ist gleich das was Neues? Okay, ich bin still.
Gleich. Und der dritte, nur dass wir einmal den Überblick haben, das dritte sind sogenannte kollektive Berichtspflichten. Und das ist eigentlich das, was du eben gesagt hast. In welchem Kontext muss ich denn als Arbeitgeber mich quasi nackig machen und im Internet jetzt irgendwelche Gehaltsdaten veröffentlichen? Auch das ist geregelt. Also alle drei Situationen gibt es. Und in allen drei Situationen gibt es aber auch ein unterschiedliches Vorher-Nachher. Und die können wir jetzt mal der Reihe nach durchgehen. Wir können mit der anfangen, die dir eben schon am meisten gehört.
Nee, wir fangen vorne an.
Wir fangen vorne an, okay.
Ich kann mich zurückhalten.
Du geduldest dich, es kommt alles dran. So, also, wir fangen vorne mit den Equal Pay Claims an. Die Equal Pay Claims brauchen eigentlich gar kein weiteres Umsetzungsgesetz. Da hat das BAG jetzt in die Urteilsgründe vom Paarvergleichsurteil auf über 20 Seiten alles reingeschrieben. So, weil das geht tatsächlich zurück auf, wenn zwei Menschen, Mann und Frau, es gibt aber inzwischen schon die wunderbare Rechtsfigur der Geschlechterschaukel, ne? Also wenn ich jetzt nicht Alexander und Anjuli hätte, sondern ich hätte jetzt dort einen Stefan sitzen, ja, dann wäre ich ja gehindert, dann könnte ich mir bei einer Anjuli suchen, die sich erst mit Stefan vergleicht und dann könnte ich als Alexander mich anschließend an der Anjuli hochziehen. Und selbst wenn ich reine Männer- und Frauenbetriebe hätte, was mal so eine kreative Idee war unter Arbeitsrechtlern, bringt auch nichts, ich kann ja mein Geschlecht ändern. Das geht inzwischen alles rechtlich, ich darf es auch wieder zurückändern hinterher. Also müssen wir uns irgendwie damit abfinden, dass es Paarvergleiche gibt. Und warum sage ich Paarvergleiche? Weil bisher, und deswegen ist das die Änderung in der Rechtsprechung auch, bisher war es so nach Entgelttransparenzgesetz, du hast deinen Arbeitgeber gefragt, was verdiene ich und was verdient eine sogenannte Vergleichsgruppe. Und diese Vergleichsgruppe musste aus mindestens 5 Personen bestehen.
Der zahnlose Tiger, ne? Also das habe ich das nie,
genau.
Also das ist einfach nie passiert, dass ich 5 Leute hatte, anderes Geschlecht, gleiche Tätigkeit.
So, das war dann gleich vielleicht auch so eine Abwehrstrategie rechtlich, ja, so. Aber der springende Punkt ist, du hast dich mit einem Durchschnittswert verglichen und hättest auch auf einen Durchschnittswert geklagt. Und das waren Vorurteile. Da wurde zum Beispiel zwischen dem Durchschnittswert für die Frauen und die Männer und dann hat die Frau versucht, auf den Durchschnittswert der Männer zu klagen und so weiter. Das ist alles Geschichte. Das ist Rechtsgeschichte. Das BRG hat ganz klar gesagt, Vergleichsgruppen sind toll, aber wenn ich einen Einzelwert habe und ich kann als Arbeitnehmer die Behauptung aufstellen, Anjuli verdient 80, der Alexander verdient 72. Wir sagen erst, wir machen die gleiche Tätigkeit. Dann geht einfach die Beweislast schon mit dieser Behauptung auf den Arbeitgeber. So, der Arbeitgeber muss jetzt sagen, entweder, lieber Alexander, das hast du vollkommen falsch verstanden, die Anjuli macht gar nicht den gleichen Job wie du. Beziehungsweise ich könnte noch eins vorher ansetzen. Das erste könnte sein, die Anjuli verdient gar nicht 80, die verdient auch 72, so wie du. Ist dann blöd, wenn Anjuli mir beim Mittagessen auch den Gehaltszettel gegeben hat und ich halte den dann so hoch und sage, oh, da muss hier ein Druckfehler sein. Anjuli kriegt ja folgendes Gehalt überwiesen am Monatsende.
Gebereichert sich seit Jahren hier.
Ne? So, ja gut, du, vielleicht eine fehlerhafte Überweisung, die du mal zurückzahlen solltest. Aber das erste Argument des Arbeitgebers könnte sein, es stimmt gar nicht, ihr verdient das Gleiche. Das zweite Argument könnte sein, nee, okay, der Vergütungsunterschied ist richtig, aber ihr macht was anderes. Es ist weder eine gleiche noch eine gleichartige Tätigkeit. Zum Beispiel, wenn ich ein Vergütungssystem habe, die Anjuli ist ja AT3 und du bist AT2. Und sorry, die ist damit in einem anderen Gehaltsband. Ja, wenn du auch AT3 wirst, dann kannst du auch das verdienen, was die Anjuli verdient. Du musst aber erst eine Beförderung haben. Das wäre einfach. Wenn wir jetzt beide im AT2 sind und sind beide zum Beispiel HR-Referenten, haben auch noch dieselbe Stellenbeschreibung, dann müsste der Arbeitgeber jetzt in sein Vergütungssystem gucken und sagen, ja, Moment, ich kann es dir aber erklären. Es gab hier 2 Gehaltserhöhungen, wir haben einen Teil der Gehaltserhöhung leistungsbasiert, die Anjuli hat eine bessere Performance-Bewertung, hat eine höhere Gehaltserhöhung bekommen. Oder wir haben ein Gehaltssystem, das ist, wie auch in der Entgelttransparenzrichtlinie steht, da dürfen wir Kompetenzen, Verantwortung, Belastung und Arbeitsbedingungen einwerten. Das haben wir gemacht. Die Angelie hat eine längere einschlägige Berufserfahrung, übrigens ein Kriterium, das auch von der Rechtsprechung anerkannt wird. Und weil die Angelie schon 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung hatte, bevor sie zu uns gekommen ist und du, Alexander, nur 2, hat sie 3.000 Euro mehr bekommen. Und das sehen wir immer noch so.
Und ich liebe, du hast angefangen vorhin mal das Thema Datenschutz zu sagen und gesagt, der Datenschutz rettet den Arbeitgeber nicht, ne? Und ich hatte so dieses Gefühl, dass ich dachte, was ist das denn schon wieder für eine Ausrede von denen? Aber jetzt, wo du das so sehr konkret durchdekliniert hast, ne, denke ich mir schon, ich hoffe, dass ich gefragt werde, ob ich will, dass du weißt, wie meine Berufserfahrung vorher ist und so, weil das ist ja schon, also der Alexander geht da hin und sagt, warum verdient jemand mehr? Und der Arbeitgeber erzählt jetzt meine ganze Karriere da. Wo ich schon sagen würde, ey, vielleicht wollte ich das gar nicht, dass der genau weiß, was ich mache und wie viel besser ich mache. Also das hatte ich gar nicht vorher so auf dem Schirm, dass das ja schon eine sehr private Unterhaltung je nachdem wird. Und vor allem, du redest ja schon von AT. Ich bin ja ganz oft in einer Welt unterwegs, da haben wir ja nichts. Also da haben wir ja ein Gehalt. Und dann hast du halt irgendein anderes Gehalt. Und wir arbeiten halt beide im gleichen Bereich. Und wenn es unter AT, was in meiner Welt ja schon schmerzhaft durchdekliniert ist, also wo ich ja schon sagte, gar keine Flexibilität und um Gottes Willen und Sitzprämie, es ist ja noch verrückter in meiner Berlin-Welt. Also weil da ist ja gar nichts, das meine ich. Also da hast du ja nicht mal den Anfang, dass du sagst, hier ist so ein Band, sondern ich bin ja ganz oft in Unternehmen, wir haben einfach 200 Gehälter.
Und da muss man verstehen, dass also ein Schwellenwert, ab wann gilt das? Ne? So, man merkt sich ja vielleicht als Startup-Unternehmen oder als kleines Unternehmen, so ab 10 Mitarbeitern beginnt man das Kündigungsschutzgesetz und so. Ne? Ab 5 kann man einen Betriebsrat kriegen. Der Schwellenwert ist 0. Ne? Also der Schwellenwert beginnt mit dem ersten anderen Mitarbeiter, der eine vergleichbare Tätigkeit macht und ein anderes Geschlecht hat. So, das kann einer sein. Im Worst Case, wenn ich als Geschäftsführer 2 Mitarbeiter habe, die gleiche Tätigkeit machen und ich habe Mann und Frau eingestellt und ich bezahle die unterschiedlich, dann muss ich nachweisen, warum ich die unterschiedlich bezahle.
Aber ich dürfte, um das nochmal ganz konkret zu fragen, ich habe Alexandra und Anjuli und die machen die gleiche Tätigkeit. Ich bezahle die komplett unterschiedlich, weil ich Alexandra viel lieber mag. Das ist okay. Also da darf ich nicht nachfragen. Als andere Frau?
Jein, weil es gibt 2 Varianten von Alexandra und Anjuli. Das eine ist, dass Alexandra irgendwann beschließt, sich Alexander zu nennen und dann kann ich mir quasi diese Ansprüche alle holen. Das zweite ist, selbst wenn es Alexandra und Anjuli bleiben, dann gibt es den sogenannten allgemeinen Gleichbehandlungsanspruch, also ein Willkürverbot. Da habe ich aber nicht diese brutale Beweislastumkehr. Ne? Da kann ich dann sagen, so, warum denkst du das denn? So, das heißt, da ist der Druck nicht so groß. Und auch das hat das BAG nochmal ganz klar festgestellt, dass die Anforderungen, die wir hier bei der vermuteten Geschlechterdiskriminierung haben, dass die wesentlich höher sind für den Arbeitgeber, das dann im Prinzip zu entlasten und zu rechtfertigen, als beim allgemeinen Gleichbehandlungsanspruch, wo du erstmal sagen müsstest als Anjuli, warum fühlst du dich denn anders als Alexandra behandelt?
Okay, aber wenn ich jetzt nur, du hattest es eben schon so halb angedeutet, ich stelle jetzt einfach nur noch Frauen ein oder nur noch Männer, wäre eine Lösung. Zumindest kurzzeitig.
Nee, ist mit unserem Gesetzesrecht keine Lösung, weil du kannst nicht nur im Knast dein Geschlecht ändern, um verlegt zu werden, sondern du kannst auch beim Arbeitgeber dein Geschlecht ändern, um mehr Geld zu verdienen.
Ganz neue Karrierechancen. Okay, also für alle die, die uns zuhören, die nicht so tief drin sind. Also wir haben dieses Gesetz, das kommen wird. Wir haben die Probleme verstanden. Ich habe auch verstanden, die Beweislast liegt beim Arbeitgeber, wenn ich ein Geschlechterthema habe. Aber auch wenn ich kein Geschlechterthema habe, kann ich sagen, ich werde zu schlecht bedient. Was kann ich denn jetzt als HR machen, um nicht in nackter Panik vor jeder Woche neuen Anfragen zu stehen? Oder vielleicht erstmal, was muss ich denn beantworten? Also ich muss dann nachweisen, das ist nicht so. Gibt es da so ein Best Practice?
Naja, ich kann ja auch einfach zahlen, ne? Das wollen wir als Möglichkeit nicht ausklammern, ne? Also.
Und dann rückwirkend?
Naja, also die einfachste Möglichkeit, um das vielleicht auch mal als Modell nach vorne zu stellen, weil es, glaube ich, immer wichtig ist, dass man so Regel-Ausnahmeverhältnisse kennt. Es gibt durchaus Branchen, meine Kanzlei gehört da zum Beispiel dazu, wir bezahlen Punktgehälter. Das heißt, wir haben verschiedene Senioritätsstufen, gibt bei uns Associates, Senior Associates, assoziierte Partner, Counsel. Und in jeder quasi Karrierestufe verdienen alle unabhängig vom Rechtsgebiet, ob das ein Arbeitsrecht, der Gesellschaftsrecht und so ist, dasselbe Grundgehalt als Punktwert. Und das gibt es in anderen Branchen auch, im Investmentbanking. Interessanterweise eine der fairsten Branchen nach Entgelttransparenzgesetz. Ja, ist ja auch mal schön, dass man das Investmentbanking an der Stelle mal loben kann. Da ist das schon immer so. Du kriegst dasselbe Grundgehalt, alle, und es wird individuell dann im Performance-Bonus differenziert. Und die Boni sind unterschiedlich. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zum Verständnis, ist überhaupt nicht berührt vom Entgelttransparenzgesetz und von der Entgelttransparenzrichtlinie. Wenn ich eine Leistungsbeurteilung habe, wenn ich eine Zielvereinbarung habe, wenn ich eine Zielerreichung habe, dann darf ich natürlich differenzieren und unterschiedliche variable Vergütungen bezahlen. So. Das Problem und die Herausforderung in der Praxis ist folgende Situation. Du hast jetzt schon 3 Leute, die bei dir arbeiten. Du bist ein Startup-Unternehmen. Du brauchst Verstärkung. Und jetzt kommst du zum ersten Mal in die Situation, dass du jemanden von einem anderen Arbeitgeber abwerben musst. Und dann sagt, er hatte dir bislang erzählt, naja, ich finde das total interessant, dass ihr da so ein tolles Gehaltssystem jetzt habt und das auch alles transparent macht und das alles ans schwarze Brett hängt. Ich habe da so ein kleines Problem. Ich verdiene ja irgendwie 10.000 Euro mehr bei meinem jetzigen Arbeitgeber und ich würde total gerne bei euch mitmachen und fühle auch so den Spirit und den Purpose. Aber ich hätte die 10 schon gerne mehr. Und können wir das nicht irgendwie als Zulage deklarieren? Und das wird gar nicht so sichtbar für die anderen, sonst mögen die mich alle nicht, ne? Und das ist die Arbeitsmarktsituation, die du bisher über eine individuelle Zulage ein bisschen versteckt gelöst hast, ja, wo du gesagt hast, okay, dann machen wir das zum Beispiel nicht BAV-relevant oder das lassen wir bei der Bonusbetrachtung außen vor, aber natürlich kriegst du hier irgendwie so ein Ausgleichselement. Und dafür muss ich mir jetzt auch eine rechtliche Begründung ausdenken, weil eigentlich ist mir dieser Spielraum erstmal verwehrt, denn in Zukunft, die neuen Spielregeln heißen, ich muss als Arbeitgeber, ich muss zwar kein Punktgehalt angeben, aber ich muss eine Gehaltsrange angeben beim Einstellungsgespräch. Ich darf gar nicht nach dem Vorgehalt fragen, steht auch in der Entgelttransparenzrichtlinie drin. Der andere erzählt es mir natürlich ungefragt trotzdem, ne? Also es ist ja dein Interesse, Anjuli, wenn ich dich einstellen will, dass du mir mal noch verrätst. Alexander, total toll, dass du zwischen 60 und 70 denkst. Ich habe aber schon 80, wir kommen da irgendwie nicht zusammen.
Ich habe immer 20% mehr, als du in dem Gehaltsrange hattest.
Komisch, ne?
Als hättet ihr euch abgesprochen.
So, ne? Und das ist die Herausforderung für die Praxis, ne? Das heißt, die Regel und der Grund ist gut. Und das ist aber auch der Grund, warum ich als Arbeitgeber sage, ich will eine gewisse Flexibilität auch in Zukunft haben. Deswegen sind Gehaltsbänder gerade nach wie vor sehr en vogue. Ich will ein Gehaltsband, ich will eine sogenannte Einstellungszone mit einem Orientierungswert. Und jetzt brauche ich aber blöderweise Kriterien, um nach oben und unten von dem Orientierungswert abweichen zu können. Daran komme ich nicht vorbei, weil ich muss es begründen können. Wenn wir uns beide beim Mittagessen treffen, wir haben jetzt beide bei diesem Startup-Unternehmen angefangen. Gestern war unser Gespräch, heute durften wir schon anfangen, geht schnell beim Startup. Heute erstes Kantinenessen. So, du sagst, wie waren deine Verhandlungen so? Wir hatten ja beide diese Stellenanzeige, 2 Personen werden hier noch gesucht, Vertriebsunterstützung 60 bis 70, Gehalt. Ach, also ich habe 72 geschafft. Und ich sage ganz traurig, ich habe nur 66 geschafft.
So ist es ganz oft, dass die Frauen da den höheren Wert rausnehmen.
Inzwischen schon tatsächlich in einigen Branchen. Das ist so. Aber es ist unabhängig von Mann und Frau, ne? Das ist erstmal eine generelle Herausforderung und es verschärft sich dann bei Mann und Frau.
Ich verstehe das total mit der fehlenden Flexibilität. Und ich verstehe auch, dass du natürlich Geld keine unlimitierte Ressource ist. Aber wenn ich das rein aus Orga-Design und kultureller Sicht sehe, dann ist es natürlich nicht in Ordnung, dass du seit 5 Jahren bei mir das Controlling machst und auch gut machst und jetzt jemand kündigt, ich einen neuen Controller einstelle, der von dir angelernt wird und aber mehr verdient, weil ich den von außen hole. Das ist ja für mich aus Orga-Design-Sicht, sage ich das seit Jahren, dass ich sage, Leute, wir können doch nicht 25% Gehaltserhöhung dem New Hire geben und erwarten, dass mein Controller, der ja auch noch Controller ist, also der ist ja nicht mal weit weg von den Zahlen, das nicht sieht. Und dann hatte ich ganz oft die Diskussion mit Führungskräften, die das gemacht haben, weil Budget und extern. Ja, wer stand 3 Monate später vor mir und hat gesagt, ja, ist jetzt richtig blöd die Stimmung im Team. Der alte Controller ist richtig, also da merkt man so, der hat gar keine Lust mehr und der Leistungsabfall und der Jahresabschluss. Ja, was hast du erwartet? Und da denke ich schon, also ich bin großes Fangirl vom Entgelttransparenzgesetz, aber ja, es macht auch meinen HR-Job sehr viel leichter. Also den guten HR-Job.
Den guten HR-Job und gleichzeitig treten bestimmte Herausforderungen natürlich auch klarer hervor, ne? Ich finde dein Beispiel sehr schön, Anjuli. Und das schwebt ja in der öffentlichen Diskussion immer mit, ne? Equal Pay wird oft mit Fair Pay verwechselt. Equal Pay hat erstmal überhaupt nichts mit Fair Pay zu tun. Equal Pay heißt rein rechtlich erstmal nur, der Arbeitgeber erklärt, also muss ein System haben, muss es erklären, aber darf es natürlich auch so gestalten, wie er will. Wenn ich zum Beispiel sage, und das wird in Zukunft rechtlich auch gehen, weil wir arbeiten natürlich jetzt auch an diesen Lösungen, es gibt zum Beispiel für bestimmte Regionen Zuschläge oder Abschläge. Das ist vollkommen in Ordnung nach der Rechtsprechung. Darf ich machen, ich muss es halt begründen. Und vor allem alles, was ich als System mache, muss ich natürlich auch als System durchgängig anwenden. Da kämpft die Praxis manchmal ein bisschen mit dieser Anwendungsdisziplin. Genauso kann ich aber auch bei dem Thema, wir nennen das Stellenkomplexität, ich kann ein Kriterium reinpacken, wo ich sage, die Wertigkeit von Stellen verändert sich im Zeitablauf, weil sie zum Beispiel mehr oder weniger von Automatisierung betroffen sind. Ich kann neues Fachwissen anders einwerten. Ich kann sagen, der jetzt neu kommt, der hat aber schon KI-Kenntnisse und KI-Kenntnisse bewerte ich extra auf der Position. Du hast zwar mehr Berufserfahrung, aber in der Gewichtung, die ich übrigens auch als Arbeitgeber bestimmen darf, in der Gewichtung sehe ich das anders. Das mag dann als ganz unfair empfunden werden, auch wenn es rechtlich einwandfrei ist. Und das unfaire Empfinden, das mag dann auch manchmal daran liegen, weil man zu viel Transparenz hat. Also auch da wieder, jetzt mal nicht die rechtliche Forschung, sondern die psychologische Forschung zeigt ja, zu viel Transparenz macht mich auch unglücklich. Das ist wie mit Social Media, wenn ich mich immer mit den Kardashians vergleiche, bin ich permanent in der Depressionsschleife.
Ich muss ganz ehrlich sagen, einer der ersten Momente in meinem HR-Leben war wirklich dieses, boah, wenn ich es nicht wüsste, ne? Also ich war da als Managerin angestellt und dann siehst du alle diese Gehälter und das ist irgendwie 5-mal so viel, wie du verdienst, gefühlt. Und dann musst du ja trotzdem welche Boni berechnen, die du nicht gekriegst, oder du siehst dann, wie Leute in irgendwelchem Performance-Management bewertet werden und denkst dir, in keiner Welt ist das eine faire Bewertung. Hat mich abstumpfen lassen, weil es Teil des Jobs bei mir, ne? Da musst du dich hinmanagen. Aber es stimmt natürlich, wenn ich da vielleicht in der IT Sachen weiß und mich die jeden Tag frustrieren, ja.
Das ist eine Transformationsaufgabe. Es ist gewollt von der EU, dass mehr Transparenz in die Unternehmen einziehen wird, auch wie in unterschiedlichen Bereichen vergütet wird. Ich kann das dann vielleicht noch ertragen und verstehen, wenn jemand 1.000 oder 2.000 Euro mehr hat. Aber wenn ich dann in einen anderen Bereich gehe und sehe, die IT macht jedes Jahr größere Sprünge als ich, dann finde ich das vielleicht nicht so schön. Das hat aber erstmal mit Recht nichts zu tun. Das ist dann meine eigene emotionale und psychologische Bewertung. Und wir tun oft so, als ob Menschen gerade in Vergütungsfragen reine vernunftsbegabte Wesen sind, also Data und Spock. Ne? Das ist nicht so. Es ist zutiefst emotional und interessanterweise in der psychologischen Forschung, gerade in Deutschland, in der Neidkultur, ist es mir sogar lieber emotional, wenn der andere weniger verdient, als wenn ich mehr verdiene. Also gibt es ja ganz interessante Studien zwischen zum Beispiel Amerika und Deutschland. Und zwar hat man das mit Häusern und Baugenehmigungen gemacht. Man hat gesagt, wenn ich merke, ein anderer hat ein höheres Haus und ich habe dann die Wahlmöglichkeit, darf ich jetzt höher bauen oder muss der andere seins abreißen und auf dieselbe Höhe bauen? Geht das in Deutschland mit der Mehrheitsentscheidung für abreißen und kleiner beim anderen aus und in Amerika genau andersrum? Ich vereinfache jetzt natürlich sehr drastisch, um es ein bisschen plausibel zu machen, dann erkenne ich die neuen Möglichkeiten und will höher bauen. Und so ähnlich ist das in der Vergütung auch. Ich kann jetzt sagen, diese Transparenz ist gut, weil ich auch Potenziale erkenne. Ich erkenne Karrierewege. Ich kann sagen, toll, ich kann mich ja durch meine Leistung und durch Kompetenzanstieg dann auch entwickeln im Unternehmen. Umgekehrt wird das Unternehmen dann auch angehalten sein, entsprechende Beförderungen vor bestimmten Gehaltserhöhungen als Gates einzubauen. Und umgekehrt schützt mich aber auch keiner. Und deswegen wird es um eine gute Balance gehen in der Praxis, dass ich natürlich auch die Mitarbeitenden mitnehme, dass ich das auch als kommunikatives Thema bespiele und als Change- und Transformationsthema, dass ich sage, okay, überlegt euch aber wirklich, ob ihr euch jetzt quasi täglich mit dem Gehaltsdaten beschäftigen wollt oder ob wir das jedes Jahr einfach im Mitarbeitergespräch besprechen. Und ein guter Zeitraum zum Beispiel ist, mal alle 2-3 Jahre zu überlegen, bin ich sowohl mit meiner Karriereentwicklung hier zufrieden wie mit meiner Gehaltsentwicklung. Als Jurist wird man über das Staatsexamen sehr demütig. Wir dürfen so 8 Klausuren schreiben in 2 Wochen. Und das sind 8x5 Stunden. Am Ende hat man fast keine Hand mehr. Inzwischen darf man, glaube ich, jetzt mit dem Computer tippen, aber wir haben das noch damals mit der Hand geschrieben. Und komischerweise ist es so, dass ich mich natürlich in keiner meiner einzelnen Klausuren war ich gerecht bewertet. Irgendwie haben die Korrektoren meinen Genius nicht so richtig verstanden und ich hätte mich immer spontan ein bisschen höher eingewertet. In der Summe meiner Bewertung hat es komischerweise irgendwie gepasst. Das konnte ich mir auch rational gar nicht erklären, ja, aber irgendwie war es getroffen. Und so ähnlich ist das mit der Vergütung eigentlich auch. In guten Unternehmen ist eine Summe von Vergütungsentscheidungen, Grundgehalt, Bonus, Beförderungen über einen gewissen Zeitraum. Da darf ich und sollte ich den Anspruch haben, dass ich Menschen fair und gleich behandle und alle am Ende rausgehen und sagen, ich habe hier das Gefühl, ich werde gesehen mit meiner Leistung und ich kann was erreichen und das ist gut so. Wenn ich das versuche jetzt in jeder Einzelentscheidung, in jeder Antwort einer Führungskraft, vor kurzem habe ich so eine E-Mail bekommen, ja, zur Prüfung, da hat eine Führungskraft geschrieben, du kriegst dieses Jahr nur 3.000 Euro Gehaltserhöhung, sorry, das Budget ist schon alle, sei bitte nicht böse, aber deine Kollegin hat 5 gekriegt, ja. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig schlau, ne? Das ist dann in der Kommunikation gut gemeint, aber rechtlich nicht gut gemacht. Da werde ich dann auch in Zukunft mehr darauf achten müssen, dass ich, wenn ich Unterschiede kommuniziere, dann müssen da Kriterien dranhängen und nicht Budgetnöte oder Entscheidungen anderer, die ich nicht erklären kann. Genauso wenig hilfreich ist, wenn ich als Führungskraft sage, ja, das hat jetzt mein Chef entschieden, ich hätte es ganz anders gemacht. Das hilft ja dann in der auch guten Umsetzung und du hast vorhin das Wort Betriebsklima genannt, ne? Das halte ich für ganz, ganz zentral. Wir sollten natürlich gucken, dass wir uns arbeitsrechtlich weiterentwickeln. Wir sollten aber auch darauf achten, dass wir das Betriebsklima im Auge behalten, weil das auch Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen überhaupt Geld verdient und nicht, dass es irgendwann in die Insolvenz geht. Das ist dann für alle schlecht gehaltsmäßig.
Ich glaube es auch. Also ich denke, wir kommen dahin und ich denke auch, wenn ich ein gewisses Vertrauen in die Vergütungsstrategie und die Transparenz meines Arbeitgebers entwickle, dann wird es auch nicht mehr so ein heißes Thema, dass das am Anfang ganz aufregend ist. Wir haben, weil wir jetzt ganz oft über das Thema Vergütung geredet haben und Performance Management, wir haben dazu schon Folgen aufgenommen. Das ist einmal Staffel 2, Folge 5 und 6, geht es um Vergütung und wie ich meine Vergütungsstrategie manage. Und das ist eben, wie Alexander eben schon gesagt hat, doch ein bisschen mehr als nur die Monatszahlung sein muss. Und wir haben auch ganz viel über Performance Management diese Staffel schon gesprochen, wo es natürlich darum geht, wie hat das Performance Management Einfluss auf meine Vergütung. Ich individuell finde es ganz toll, dass das Entgelttransparenzgesetz jetzt auch mehr kommt, weil es ganz viele Sachen verpflichtend macht, die ich ganz oft als People and Culture wertschätzend sah. Also mach dir Gedanken über deine Vergütungsstrategie. Mach dir Gedanken, wie Leute Beförderungen bekommen. Denk über Karrierebänder nach, nicht zu sklavisch. Das wären für mich jetzt alles Tipps, was ich als HR jetzt mal zur Vorbereitung machen kann. Oder was mache ich nach dieser Folge morgen als HR? Neuen Job suchen. Scherz.
Nee, ich bin da bei dir. Ich würde 3 Sachen tun. Ich würde A, in der Tat mal schauen, inwieweit ich eine Vergütungsstrategie habe, die ich haben sollte, weil eine Vergütungsstrategie hilft, meine Geschäftsziele zu erreichen und meine Geschäftsstrategie umzusetzen. Also sollte eine Steuerungswirkung geben, dass ich natürlich die Menschen so bezahle, sie so incentiviere, dass das am Ende des Tages auch gut fürs Geschäft ist, weil dann kommt mehr rein, dann kann ich mehr zahlen. Das ist Punkt 1. Das ist ja für bestimmte Branchen inzwischen auch vorgeschrieben sogar. Ne? Banken zum Beispiel haben eine Institutsvergütungsverordnung. Da steht das in Paragraph 4 auch genau so drin. Das kann man aber auch machen, wenn man keine Bank ist, weil das eigentlich sehr sinnvoll ist, zu sagen, mit der Art und Weise, wie ich vergüte, will ich meine geschäftlichen Ziele besser erreichen. Das Zweite ist, dass ich mich damit beschäftige und sage, okay, was ist denn das Minimum, was ich machen muss, um das so aufzuschreiben, dass ich größere rechtliche Probleme vermeide? Und das lässt sich nicht so schwarz-weiß beantworten, weil es gibt natürlich eine rechtliche maximale Antwort. Aber die kreative Frage ist ja oft, was empfehlen Sie mindestens? Und da sage ich, das hängt jetzt, es kommt auch auf das Betriebsklima, auf die Größe, auf die Branche an, in der ich mich bewege, wie auch die Erwartungshaltung ist von meinen Führungskräften, für meinen Mitarbeitern. Was ich dann in der Vergütungspolicy, in den Arbeitsverträgen, in den Betriebsvereinbarungen sichtbar mache, um Vergütungsunterschiede erklären zu können. Daran führt auch gar kein Weg dran vorbei. Wenn ich Menschen unterschiedlich vergüte, muss ich das erklären können. Der Aufwand, den ich treibe, um das zu erklären, der hat eine rechtliche Dimension, der hat aber eben auch eine personalpolitische und eine kommunikative Dimension. Und deswegen sollte aber Praxistipp Nummer 3 es am Ende immer so sein, dass aus der Personalakte in Verbindung mit meinem Vergütungssystem ich Erklärungen ableiten kann. Und ein guter Erklärungstest ist immer, wenn ich zwei unterschiedliche Führungskräfte an die Akte ranlasse, kommen die zu demselben Ergebnis. Denn genauso geht es mir dann mit dem Arbeitsrichter. Das ist ja ein externer Dritter, den ich dann überzeugen muss. Und die Arbeitsgerichte sind inzwischen sehr gut darin, dem Arbeitgeber zu sagen, das, was du dir während des Prozesses ausdenkst, das finden wir nicht mehr so lustig. Wir wollen sehen, was hast du vor dem Prozess dir schon überlegt und aufgeschrieben. Wo ich tatsächlich noch ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen kann, sind diese kollektiven Berichtspflichten, die wir vorher erwähnt haben. Also was ich tatsächlich morgen im Internet veröffentlichen muss, es schadet nichts zu gucken, welche Gehaltsdaten habe ich eigentlich und welche Durchschnittswerte kann ich ziehen und kann ich überhaupt so einen unbereinigten Gender Pay Gap berechnen? Will ich vielleicht auch einen bereinigten berechnen können und wie könnte das aussehen? Da gibt es ja auch entsprechende freundliche Dienstleister, die einem da helfen. Aber tatsächlich ist das noch ein Stück weit weg. Ich muss die Gehaltsdaten 2026 in 2027 das erste Mal berichten. Das trifft mich vor allem, wenn ich mehr als 250 Arbeitnehmer habe. Wenn ich weniger als 100 Arbeitnehmer habe oder beziehungsweise 150 Arbeitnehmer, dann trifft mich das auch erst 2031. Voraussichtlich, wir warten ja noch auf die Umsetzung, ne, ob das so die Zeiträume so kommen wie in der Entgelttransparenzrichtlinie, aber das wird abgestuft. Und das ist eher was für die zweite Jahreshälfte. Jetzt in der ersten Jahreshälfte sollte ich die Grundpfeiler meines Vergütungsgebäudes nochmal überprüfen.
Und da baust du mir den Weg zur schamlosen Eigenwerbung. Vielen Dank dafür. Wenn ihr dazu Hilfe braucht, freue ich mich, wenn ihr euch meldet. Ich habe das sehr oft jetzt gemacht. Und es schadet wirklich nicht. Die eine Seite ist ja das Gesetz, aber es ist einfach wieder mal aus der HR-Brille und nicht aus der juristischen. Leute, das ist euer Bereich. Ich erlebe zu oft, dass HR denkt, Compensation liegt irgendwie bei der Geschäftsführung oder so. Again, es geht nicht darum, dass ihr beurteilt, wer kriegt wie viel Geld. Aber die Logik hinter der Vergütung in eurem Unternehmen, wenn ihr die schon nicht baut, dann solltet ihr die zumindest wirklich verstanden haben. Und das sind die Themen, da kommt ihr auch aus der Kuschelecke raus, aus der Wohlfühlecke, weil das sind ja die harten Business-Themen. Und gerade das Entgelttransparenzgesetz zu nehmen, um sich hier nochmal gut zu positionieren als HR und proaktiv zu sein und nicht hinterherzulaufen, wenn es da ist, sehe ich als eine Riesenchance, gerade für die Unternehmen, die noch nicht so viel Energie darauf gesetzt haben, weil nicht im Tarifvertrag, weil nicht BR. Das wird kommen, selbst wenn ihr gesetzlich nicht jetzt schon drunter fallt. Das Thema ist so heiß, die Bewerbenden werden euch fragen, eure Mitarbeitenden werden euch fragen, weil das Thema einfach relevant wird. Und dann zu sagen, ja, wir haben keine Vergütungsstrategie, ist vielleicht Employer Branding technisch gar nicht die beste Idee.
Ja, und ich habe ja gerade, wenn ich keinen Betriebsrat und keinen Tarifvertrag anwende, habe ich ja eigentlich die einfachsten Bedingungen. Ne? Da kann ich entscheiden, ob ich als Geschäftsführung, vielleicht mit oder ohne meine Führungskräfte oder mit einer Arbeitsgruppe oder ganz alleine, mir einfach das überlege und eine Vergütungspolicy erlasse und darauf in meinen Arbeitsverträgen Bezug nehme. Also da ist auch von der Konzeption sozusagen bis zur Umsetzung der Weg am kürzesten.
Ich mag das immer, weil man ist ja in seinem Unternehmen schon in seinem eigenen Kosmos. Und natürlich, wenn ich meine 200 Mitarbeitenden habe, ich habe das gerade bei einer Kundin gemacht, und wir anfangen, Gehaltsbänder zu bauen und Karrierestufen, dann fühlt sich das nicht an nach einfachsten Voraussetzungen. Aber natürlich, wenn ich aus einer viel reglementierteren Welt komme, ist es natürlich immer schwieriger, historisch gewachsene Gehaltssachen aufzuräumen. Also da habe ich auch schon Sachen gesehen, die einfach vor 100 Jahren mal vereinbart wurden, die natürlich gar keinen Kriterien zugrunde liegen, außer der Alexander hat halt vor 15 Jahren mal gefragt, ob er das kriegt. Aber ihr Lieben, schaut es euch an, ihr habt jetzt noch Zeit, aber vergesst das Thema nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir geben euch einmal ein Mini, eine Sonderfolge, wie wir das ja gerne zu aktuellen Themen machen. Alexander, ich habe super viel gelernt. Ich habe ein bisschen mehr Respekt jetzt doch nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wenn Leute jetzt juristische Beratung brauchen zu dem Thema, wie können sie sich bei dir melden oder wann kann man sich insgesamt bei dir melden? Womit hilfst du?
Also, wir helfen in unterschiedlichen Situationen. Das geht von den Einzelfragen los bis hin tatsächlich zu ganzen Konzepten. Wir machen das auch je nach Größe und Branche auch in Zusammenarbeit mit Vergütungsberatern, wenn es eher größere Unternehmen sind, wo wir uns dann vor allem um die Verhandlungen mit den Betriebsräten kümmern, dass man dann auch vielleicht in der entsprechenden Zeit noch die Betriebsvereinbarung vereinbart. Und wir bringen natürlich auch ein bisschen Markterfahrung mit, die in solchen Verhandlungssituationen dann auch erfolgversprechend ist. Wir machen aber auch konzeptionelle Workshops, um vielleicht ein bisschen schneller durch das Thema zu kommen, entweder weil ich es eilig habe oder weil ich schon sehr genaue Zielvorstellungen habe. Das können wir im Einzelfall gern besprechen. Ich bin gut über unsere Homepage oder unter ainsam, das schreibt sich wie einsam, nur mit A statt E, @görg.de zu erreichen. Ich habe ein LinkedIn-Profil. Ich bin über die Google-Search ganz gut findbar, dank meines Nachnamens. Wer mag, kann gerne in Kontakt mit mir treten.
Und falls das alles zu schnell war, fragt uns. Auch wir verlinken alles, was wir haben und helfen gerne. Ihr Lieben, wie immer, wir freuen uns über Wünsche, Fragen, Anregungen über info@hr-ungeschminkt.de oder direkt über LinkedIn. Denkt weiterhin an unsere Horror-HR-Stories-Gewinnspiel. Wir werden das natürlich alles anonymisieren, aber schickt uns weiter eure wildesten HR-Geschichten. Eine schöne Woche, happy HR und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.